wieder mal ein Himmelreichsprinzip, welches ich mit euch gemeinsam beackern möchte. Diesmal heißt es, getauft in Heiligem Geist. Ein Prinzip ist eine Sache, die man nicht weglassen kann, ohne das Eigentliche zu verlieren. Und so ist es mir durchaus wichtig, einfach bestimmte Prinzipien des Himmelreichs zu beleuchten, um zu sehen, was können wir denn nicht weglassen, ohne dass wir in Gefahr sind, etwas zu verlieren. Und ich denke, das trifft auch sehr wohl auf dieses Getauftsein in Heiligem Geist zu. Doch ich möchte gleich Entwarnung geben, ich werde heute keine theologische Richtung vertreten. Ich werde auch wahrscheinlich nicht sehr hochgeistig sprechen. Ich werde einfach mal das euch mitteilen, was mir wichtig geworden ist und was ich entdeckt habe. Und das ist eine ganze Menge. Und ich bin gespannt auch, wie ihr auch das in eurem Leben auch verdauen und verarbeiten könnt. Gleich zu Anfang eine Frage. Was wisst ihr vom Heiligen Geist? Oder welche Erfahrung habt ihr mit diesem gemacht? Könnt ihr einfach mal so in kurzen Sätzen das mal hineingeben? Ich kann es ja dann wiederholen, dass es auch für alle hörbar wird. Überlegt mal kurz, was wisst ihr über den Heiligen Geist? Wer ist das? Er lenkt dich. Ja. Okay. Der Heilige Geist führt zum Guten, führt dich zum Guten. Und er weist vom Schlechten ab. Ja, danke. Er tröstet dich? Okay. Manchmal. Jesus sagte, der Heilige Geist, ich lasse euch den Heiligen Geist zurück. Er ist mein Stellvertreter. Er wird Gemeinschaft mit euch haben. Ja, so ungefähr. Da wird etwas reif, eine Frucht, Früchte. Wir würden keine Orientierung haben ohne ihn. Okay. Also der Lehrmeister, der Aufpasser. Okay, danke. Noch eine Idee? Ein Gedanken? Ganz spontan. Da war doch noch was. Er hilft zu verstehen. Okay. Er verändert uns. Ja, vielen Dank. Lesen wir mal, was in der Bibel darüber steht. Und zwar könnte ich jetzt Matthäus, Markus, Lukas oder Johannes nehmen. Es ist diesen vier Evangelisten so wichtig gewesen, das aufzunehmen in ihrem, was ihnen an der Botschaft von Jesus wichtig geworden ist, dass es in allen vier Evangelien relativ ähnlich steht. Und zwar nehme ich den Matthäus 3, die Verse 11 und 12. Jesus war noch nicht groß in Erscheinung getreten. Das eine Mal als Jungspund, als er im Tempel auftauchte und dort mit den Schriftgelehrten diskutierte. Und dann hat er sicherlich eine ganz normale Ausbildung gehabt, vielleicht bei seinem Vater, wir wissen es nicht. Er hat ganz bestimmt sehr genau Leute beobachtet und hat viel gelernt, viel auch aufgenommen. Und irgendwann kam der Punkt, da war es soweit. Als Vorläufer war Johannes der Täufer am Jordan und hatte die Menschen zur Umkehr gerufen. Er hat gesagt, es ist Zeit, Menschen, ändert euren Sinn. So wie er weitermacht, geht das nicht. Das führt ins Chaos, da geht unsere Gesellschaft kaputt. Und interessanterweise sind die Menschen nicht von ihm weggegangen, sondern haben gesagt, oh, das will ich nicht hören, sondern sie sind zu ihm gekommen und wollten das hören, was sie falsch gemacht haben. Eine spannende Sache. Und der Johannes der Täufer hat auch kein Blatt vor den Mund genommen, der hat sehr harte Worte gebraucht. Und dann hat er die Menschen, die diese Umkehr wirklich wollten, weil sie auf der einen Seite eine sehr negative Erfahrung ist, wenn man etwas ändern muss in seinem Leben und wenn man erkennt, das war Murks, das war einfach nur schlecht gebaut. Und auf der anderen Seite aber eine sehr positive Erfahrung, wenn man da einen Schnitt machen kann, einen Cut machen kann und neu anfangen kann. Und die positive Erfahrung hat die Sache überwogen und die Menschen sind zu Johannes dem Täufer gekommen und haben ihre Sünden bekannt und haben sich taufen lassen mit der Taufe des Johannes, mit der Taufe der Buße. Das ist die Taufe der Umkehr. Und diese Taufe symbolisierte dieses Abwaschen des alten Lebens und dass etwas Neues begonnen hat. Und dieser Johannes war am Jordan und taufte. Und Jesus, noch unbekannt, kam hinzu. Und Johannes sagte schon seit längerem, ich taufe euch mit Wasser zur Buße. Der aber nach mir kommt, ist stärker als ich, dessen Sandalen zu tragen ich nicht würdig bin. Er wird euch mit Heiligem Geist und Feuer taufen. Seine Wurfschaufel ist in seiner Hand und er wird seine Tenne durch und durch reinigen und seinen Weizen in die Scheune sammeln, die Spreu aber wird er mit unauslöschlichem Feuer verbrennen. Das sagt Johannes über Jesus, über den, der noch gar nicht in Erscheinung getreten ist. Und vielleicht müssen wir das mal ins Deutsche reinholen. Es ist doch etwas schwierig zu verstehen mit diesen alten landwirtschaftlichen Begriffen, mit denen hier gearbeitet wird. Johannes sagt, ich taufe euch mit Wasser der Buße. Das ist okay, das ist mein Auftrag, das tue ich und dazu stehe ich. Aber nach mir kommt einer, auf den müsst ihr aufpassen. Der wird euch mit Heiligem Geist und Feuer taufen. Das heißt, dem, der nach ihm kommt, der hat wesentlich mehr Macht als ich. Und er sagt sogar, ich bin nicht einmal würdig, ihm die Sandalen zu tragen. Also er hat so hohen Respekt vor dem, der nach ihm kommt. Und er weiß, da wird etwas passieren, das hat so viel Kraft, das lässt sich mit nichts beschreiben. Und er sagt dann, um jetzt mal wieder etwas bildlich zu werden und es doch verständlich zu machen, er hat seine Wurfschaufel in der Hand. Damals war es üblich, das Getreide, was eingefahren wurde, zu dreschen. Also man legte das Getreide auf so einen glatten Boden, was weiß ich, so eine Art Estrich. Vielleicht war es einfach nur eine glatte Fläche aus Sandstein, keine Ahnung. Und dann, so habe ich es gehört und gelesen, nahm man so einen Dreschflegel und hier ist das Drosch auf dem Weizen ein oder auf das Getreide ein und dann löste sich die Spreu von dem Weizenkern. Und die Weizenkerne sind schwerer und die sanken da nach unten und die Spreu, die lag oben und wenn so ein Wind reinkam, blies dann die Spreu auch weg. Und die Wurfschaufel unterstützt diesen Prozess. Es ist eine Schaufel, mit der man den Weizen und Spreu nimmt, in die Luft wirft und der Wind kommt rein und treibt die Spreu raus und der Weizen ist schwerer, der treibt nicht, der fällt wieder runter. Und irgendwann ist der Weizen rein und man hat das, was man möchte. Und Johannes sagt, so wird Jesus sein. Der hat die Wurfschaufel schon in der Hand. Er ist also dazu da, den Weizen von der Spreu zu trennen. Und den Weizen wird er in die Scheune sammeln, als das, was gut ist, das, was sich aufzubewahren lohnt, als das, was Ewigkeitscharakter hat. Und die Spreu wird verbrennen. Die ist nichts wert, die kann weg, die brauchen wir nicht, die wollen wir nicht. Mit unauslöschlichem Feuer. Und Nun haben Menschen sich gedacht, ja, also ich möchte doch gern zu dem Weizen gehören. Und die Spreu, das ist der andere. Ja, ich weiß nicht, was der Schreiber des Matthäus-Evangeliums sich dabei dachte, diese Worte gehört zu haben und aufgeschrieben zu haben. Meinte er jetzt wirklich Personen, du bist Weizen, du bist Spreu, du bist Weizen, du bist Spreu? Ich persönlich habe die Erfahrung gemacht, dass in mir, in meiner Seele alles beides vorhanden ist. Dass ich selbst Weizen und Spreu bin. Dass ich selbst Dinge in mir trage, wo ich denke, oh nein, Peter, das kann weg, das ist Müll. Und dass ich selbst aber auch ganz Wertvolles in mir spüre und merke, wow, das hat Bestand, das ist gut. Und so ist auch, wenn ich diese Stelle so verstehe, ist sie für mich Anspruch der Prüfung. Wo stehe ich? Weniger Anspruch, mich als Spreu zu sehen, den anderen als Weizen. Meistens passiert es ja umgekehrt, dass ich mich als Weizen sehe, den anderen als Spreu. Und dann kräftig auf den anderen einschlage und ihn wegpuste. Sondern vielmehr ein Prozess, von dem sich jeder von uns und auch ich in meinem Herzen sich ansprechen lassen darf und dieses Wort hören darf. Leider haben wir in unserer Gesellschaft, genauso gut auch wie in unserer Gemeinde und auch in der Vergangenheit der Gemeinde, immer wieder dieses Denken gehabt, dass der andere Spreu ist und weg muss. Leider. Ich glaube, da ist so viel kaputt gegangen. Da ist so viel nicht wahr gewesen daran. Und deswegen lege ich einfach Wert, es ist für mich wichtig zu sagen, horch zu, mein Herz ist Weizen und Spreu. Und es ist nun die Frage, ob ich mich diesem Prozess stelle. Ja, so viel der Anspruch des Johannes des Täufers. Und dann lesen wir weiter in Matthäus 3, die Verse 13 und 17 bis 17. Und dann kommt Jesus aus Galiläa an den Jordan zu Johannes, um sich von ihm taufen zu lassen. Johannes aber wehrte ihm und sprach, ich habe nötig, von dir getauft zu werden. Und du kommst zu mir? Jesus aber antwortete und sprach zu ihm, lass es jetzt so sein, denn so gebührt es uns, alle Gerechtigkeit zu erfüllen. Dann lässt er es ihm zu. Und als Jesus getauft war, stieg er sogleich aus dem Wasser herauf. Und siehe, die Himmel wurden ihm aufgetan. Und er sah den Geist Gottes wie eine Taube herabfahren und auf ihn kommen. Und siehe, eine Stimme kommt aus den Himmeln, welche spricht, dieser ist mein geliebter Sohn, an dem ich Wohlgefallen gefunden habe. Wir hören hier die Geschichte, wie Jesus mit dem Heiligen Geist erfüllt wird. Und Matthäus schreibt das hier sehr, sehr, sehr plastisch. Er sagt, wie eine Taube kam der Heilige Geist auf Jesus und erfüllte ihn. Und eine Stimme sprach vom Himmel. Wisst ihr, ich habe den Eindruck, dass die Sache mit dem Heiligen Geist eine ganz zentrale ist, weil durch den Heiligen Geist wird die Sohnschaft begründet. Durch den Heiligen Geist werden Menschen zu ewigen Kindern Gottes. Der Heilige Geist und nur der ist es, der dies möglich macht. Und angefangen hat es mit Jesus. Diese Stimme vom Vater im Himmel, die Jesus auch nach dieser Begebenheit immer und immer wieder hört, nach der er sich ausstreckt, die er weitergibt zum Nächsten, die ihn alles durchdringen lässt. Diese Stimme hat zu Anfang zu ihm gesprochen. Dies ist mein geliebter Sohn. An ihm habe ich Wohlgefallen. Ich meine, es ist ein Grundproblem dieser Welt. Und das nicht nur ganz global zu sehen, auch in den Konflikten, die sich auftun, in den Kriegen, die geschehen, sondern auch bis hinein zu dem einzelnen Menschen, bis hinein in die einzelnen Familien, bis hinein in auch die frömmsten Familien und christlichsten Menschen, ist, dass Menschen ganz tief in ihrer Seele hier wie ein Schwamm sind, der gefüllt werden möchte, weil sie ihre Kindschaft bestätigt haben möchten und nicht bekommen. Warum streiten sich Menschen um die Vorherrschaft? Weil sie Gottes Kind sein möchten und auf diese Art und Weise bestätigt haben möchten. Warum haben Menschen Pyramiden gebaut in gigantischer Größenordnung? Weil sie Gottes Söhne geheißen werden wollten und doch gemerkt haben, so einfach ist das nicht. Warum haben Partner miteinander immer wieder Probleme? Weil sie meinen, dass der andere die Anerkennung geben muss, die nur der Vater im Himmel geben kann. Diese Kindschaft. Warum ist Eifersucht da? Eifersucht, ein ganz tiefes Gefühl. Da, der neben mir, mein Bruder, der nimmt mir meine Kindschaft weg, der nimmt mir meine Eltern weg. Und diese tiefen, tiefen Sachen sind angesiedelt in jedem Menschen. Und nur ein Kind, welches zufrieden ist und in dem Schutz seiner Eltern ruht, hat diese Gründe nicht, sich zu streiten, den anderen weh zu tun. Es ist einfach zufrieden und glücklich. Und genau das passierte hier mit Jesus. Der Vater im Himmel, der Ewige, spricht diesem Jesus seine Sohnschaft zu. Er sagt, du bist Sohn. Du bist mein geliebter Sohn. Du brauchst an nichts zweifeln. Du bist es und ich schätze dich hoch. Ich glaube, das ist nicht was fürs Großhirn, das ist was fürs Stammhirn, ganz hinten. Das kann man nicht mit dem Verstand begreifen, meine ich. Das geht nicht einfach so, das muss ich jetzt auswendig lernen, das gehört zu den 7 Glaubensartikeln des Christseins. Nein, das muss reinsacken. Das muss ganz tief rein. Hier tritt der Heilige Geist dafür ein, eine Kindschaft zu vermitteln, zu bürgen dafür. Hier jetzt in unserem Beispiel erstmal nur für Jesus, aber wir werden sehen, wie es weitergeht. Und meine These ist es, dass wenn Menschen dieses Erkennen in ihrem Leben, und erkennen meine ich dieses ganz tiefe Einsaugen, dann ist die Menschheit an dem Punkt angelangt, wo sie sagen kann, so ist es gut. So ist es gut. So wie Gott gesprochen hat am Ende der Schöpfung. Und siehe, es war sehr gut. Die Sache mit der Kindschaft. Jesus hat später seine Schüler um sich gesammelt. Und diese Schüler haben von ihm gelernt. Und sie haben ihn auf die Finger geguckt. Sie haben ihm in die Augen geguckt. Und immer wieder hören wir den verzweifelten Jesus: Mensch, wann begreift ihr es endlich? Wann nehmt ihr es endlich in euch auf? Und irgendwie hatten die Jünger so ein Brett vorm Kopf. Das ging nicht. Na klar, die waren Nachfolger. Die haben sich Mühe gegeben. Die haben alles getan, auch was Jesus gesagt hat. Die sind ausgesandt worden. Und die hatten gesehen, wow, mit den Sachen, mit denen Jesus uns ausgestattet hat, da können wir Kranke heilen. Da können wir Mächte, finstere Mächte besiegen. Wir haben auf einmal einen Auftrag und Macht, diesen Auftrag durchzuführen. Das ist gigantisch, das ist großartig. Was sagt Jesus? Freut euch nicht darüber. Freut euch lieber darüber, dass eure Namen im Himmel angeschrieben sind. Freut euch lieber über das Kindschaftsverhältnis. Und die Jünger haben es einfach nicht begriffen. Was muss denn noch geschehen, damit die Jünger das begreifen, was hier passiert? Ja, das, was Jesus selbst erfahren hat, dieses Aufnehmen des Heiligen Geistes, das brauchten die Jünger auch. Und zu diesem Zeitpunkt waren sie noch nicht reif. Sie waren noch nicht fähig, das zu tun, das zuzulassen. Und ich möchte hier einen Vergleich machen. Dieser Heilige Geist, der in einen Menschen kommt und ihn ausfüllt, ist so, als wenn der Mensch ein Schwamm ist. Ein Schwamm, der alles Mögliche aufsaugt, was er aufsaugen kann. Nur damit er gefüllt ist. Und aber nichts den Schwamm so füllt, dass der Schwamm zufrieden wäre. Und dann kommt der Heilige Geist wie so ein Wehen, wie ein Rauschen, wie eine Flut. Und durchflutet den Schwamm. Und der Schwamm ist das körperliche Leben, das vergängliche Leben, das geboren wird, das ins Leben gerufen wird vom Schöpfer und das abberufen wird. Und der Heilige Geist ist die Ewigkeit. Und dieser ewige Geist durchströmt diesen Schwamm, diesen vergänglichen Schwamm. Und damit durchdringt der Geist diese Person und bringt diesen Schwamm, auch wenn der Schwamm später sterben sollte, bringt das Wesen dieses Schwamms in die Ewigkeit. So ungefähr stelle ich mir es vor, also in meinem einfachen, wirren Gedanken. Ihr könnt eure eigenen Bilder auch dazu finden und ihr habt sie sicherlich auch. Paulus, derjenige, der die Christen bekämpft hat und der dann durch eine Erscheinung Jesus Christus begegnet ist und später dann auch diesen Jesus Christus als Herrn anerkannt hat, hat im Römerbrief Folgendes gesagt. Ich lese Römer 8, die Verse 14 bis 16. Denn so viele durch den Geist Gottes geleitet werden, die sind Söhne Gottes. So viele durch den Geist Gottes geleitet werden, die sind, ich sage mal, übersetzt, dass man es auch wirklich versteht, Söhne und Töchter Gottes. Es ist nicht nur etwas, was Jesus passiert ist in dieser Taufe des Johannes, sondern es ist etwas, wo er den Anfang gesetzt hat. Und wo er dann auch gesagt hat, wartet auf mich, wartet auf den Geist, der über euch kommen wird. Und Paulus erkennt das. Genau dieser Geist bewirkt diese Sohnschaft, diese Kindschaft. Und um es noch etwas deutlicher zu machen, dass es auch ja nicht missverstanden wird. Denn ihr habt nicht einen Geist der Knechtschaft empfangen, wieder zur Furcht, sondern einen Geist der Sohnschaft habt ihr empfangen. Indem wir rufen, aber Vater, lieber Papa, auf Deutsch. Der Geist selbst bezeugt zusammen mit unserem Geist, dass wir Kinder Gottes sind. Wenn wir aber Kinder sind, so sind wir auch Erben. Erben Gottes und Miterben Christi. Das ist eine steile Aussage. Jeder Einzelne von euch und jeder, der hier in Weißenfels lebt, darf diese Erbschaft antreten. Er darf sein vergängliches Leben füllen lassen mit dem unvergänglichen Geist. Und dieser sagt, du bist mein geliebtes Kind. Du brauchst keine Angst haben vor Anfeindung, vor Vernichtung, vor Verleumdung, vor Verfolgung, vor allem, was dir negativ erfahren kann. Du bist mein geliebtes Kind. Wisst ihr, dass genau das die Grundlage und die Kraft des Christentums ist? Weshalb sich das Christentum in den nachfolgenden Jahrhunderten ausgebreitet hat wie ein Feuer? Weil Menschen immer wieder dieses für ihr Leben verstanden und in Anspruch genommen haben. Weil Menschen immer wieder auch die Gabe des Heiligen Geistes bekommen haben. Weil sie durchflutet wurden von diesem ewigen Geist. Weil sie das gesucht haben, weil sie so ehrlich waren, das auszudrücken, zu sagen, genau das brauche ich für mein Leben. Es reicht nicht nur, einfach so ein paar Gedanken zu folgen. Wie ist es heute? Wie geht das überhaupt, dem Heiligen Geist in sein Leben einladen? Da gibt es ja auch die unterschiedlichsten Vorstellungen und Theologien. Ich habe gelesen, das ist ganz einfach. Wenn Menschen Jesus Christus als ihren Herrn anerkennen, wenn sie Jesus zu dem Maßstab ihres Lebens machen, ich weiß nicht so, wie das im Einzelnen geht, also das ist ja doch sehr schwierig. Jesus sagt ja selber, nicht die sind die, die gut, die sagen Herr, Herr, sondern diejenigen, die den Willen meines Vaters im Himmel tun. Wie soll ich denn jetzt noch auseinanderhalten, wer denn dazugehört und wer nicht? Wer den Heiligen Geist hat und wer nicht? Gibt es Menschen, die den Willen des Vaters im Himmel tun? Woran erkenne ich die? Es ist gar nicht so einfach. Und so ist es, dass es keinen anderen Weg gibt, als diese Kindschaft zu erben, als dem, der diese Sohnschaft zuerst geerbt bekommen hat und vom Vater im Himmel dafür ausersehen wurde, sein geliebter Sohn zu sein. Das heißt, es gibt keinen Weg, einfach jetzt mal fromm die Bibel zu lesen und zu gucken, wie ich am besten dahin komme, ohne Jesus Christus anzuerkennen. Genauso gut, wie man ja auch kein Marxist sein kann, ohne die Gedanken des Marx auch anzuerkennen. Und wie man auch Sozialismus zum Beispiel auf Erden nicht bauen kann, ohne zumindest dem Gründer des Sozialismus zu folgen. Oder wie man, wenn man jetzt das Leiden der Welt satt hat und man will dieses Leiden abschalten, dann kann man ja zum Buddha finden. Und der hat ja den Weg gezeigt, wie es dahin geht. Und wenn man das möchte, dann muss man den Weg gehen, dann muss man Buddha verehren. Das machen ja auch viele in unserer Gesellschaft. Und dann werden sie gucken, ob das funktioniert oder nicht. Aber der einzige Weg, diese Sohnschaft, diese Kindschaft zu erben, ist für uns gegeben hier in diesem Wort. Das ist Jesus Christus. Und nun stelle ich diese Behauptung auf. Was gibt es wichtiger, als diese Kindschaft zu erben? Was ist elementarer, als diese Kindschaft zu haben? Gibt es irgendeinen Menschen, der etwas Bedeutenderes freigemacht hat, der diesen Weg gebahnt hat? Gibt es irgendeiner, der den Namen verdient hat, Messias, Retter der Erde? Dann wohl der, der diesen Weg der Kindschaft, der Sohnschaft freigemacht hat. Wie können wir dahin kommen? Interessanterweise könnte man nun meinen, Jesus war da gewesen und nun ist ja das Ereignis geschehen und nun gießt sich der Geist über die ganze Erde aus. Ist nicht so. Sondern interessanterweise braucht der Heilige Geist Menschen, die sich bereit erklären, die sich unter Jesus stellen und sagen, Jesus, in deinem Namen möchte ich jetzt handeln. Ich möchte hören, was du mir zu sagen hast. Und aus der Kraft, die du mir gibst, möchte ich einfach handeln und möchte für den Augenblick spüren, was dran ist. Und diese Menschen, zum Beispiel war Petrus einer von ihnen, der hat dann einfach sich in Jerusalem hingestellt und hat zu den Menschen geredet. Er hat von Jesus erzählt. Und er hat ihnen auch knallhart gesagt, Leute, passt auf, so wie es so läuft, geht's nicht. Kehrt um. Lasst euch taufen auf den Namen Jesu Christi. Das heißt, hier fordert er Menschen auf, sich ganz klar unter die Herrschaft Jesu zu stellen, indem der Name Jesus über der Person ausgerufen wird. Das finde ich ganz spannend, denn gerade die Taufe, die Wassertaufe, ist eine der doch hin und wieder umstrittenen Sachen. Wir lesen in der Apostelgeschichte mehrfach, dass Menschen sich auf den Namen Jesus taufen lassen. Ich möchte gerne wissen, wie das wohl stattgefunden hat damals. Wie haben die das gemacht? Haben die das auch so verklausuliert, wie wir heute? Haben die dann ein richtiges Prozedere erschaffen? Haben die da Kirchenordnungen geschrieben darüber? Oder haben die einfach nur gesagt, Mensch, du willst Jesus nachfolgen? Komm, dann lass dich taufen und dann ins Wasser rein und wieder hoch und den Namen Jesus über der Person aussprechen. Das heißt, dieser Jesus ist jetzt, ab jetzt dein Herr. Und alles in dir streckt sich danach aus, ihm zu gefallen, ihm zu gehorchen, von ihm zu lernen. Nicht, weil er dieser Macho-Typ ist, der nun regieren will und der nun über mein Leben herrschen will. Nein, sondern weil ich selbst erkannt habe, genau diese Kindschaft möchte ich haben, die brauche ich und die füllt mich aus wie ein trockener Schwamm, dann so ein flutendes Wasser. Und das ist ein Weg, den Menschen gefunden haben, das sehr deutlich zu dokumentieren, dieser Jesus ist mein Herr. Witzigerweise steht in der Apostelgeschichte, stehen drei verschiedene Begebenheiten drin, wie Menschen diese Fülle im Heiligen Geist gefunden haben. Wir lesen in der Apostelgeschichte, dass Menschen, als sie versammelt waren zum Pfingstfest, auf einmal so ein Rauschen hörten. Und da ging es runter vom Himmel wie Flammen. Und auf einmal fingen Menschen außer sich an zu sein. Und sie sprachen so in einer ganz eigenartigen Sprache. Und das noch eigenartigere war, dass andere aus anderen Landteilen diese verstanden, die wussten, was gemeint ist. Und diese Menschen waren außer sich und lobten Gott vor Freude. Und dieses wird ja als das erste Pfingstereignis, als dieses in den Heiligen Geist getaucht sein, genommen. Und Petrus selber sagt es in Apostelgeschichte 2, relativ am Anfang, das möchte ich lesen. In Apostelgeschichte 2, Vers 38, Petrus aber sprach zu ihnen, tut Buße, und ein jeder lasse sich von euch taufen auf den Namen Jesu Christi zur Vergebung eurer Sünden, und ihr werdet die Gabe des Heiligen Geistes empfangen. Und dann haben sie es erlebt. Dann haben sie erlebt, was in die Menschen hineingeflutet ist. Und genau das ist die Kraft, warum Gemeinde sich ausgebreitet hat. Weil andere haben gesehen, Mensch, das ist doch genau das, was ich für mein Leben auch möchte. Das ist doch das, wonach ich mich sehne, wo ich alles schon probiert habe und nichts hat mich ausgefüllt im Inneren. Nichts hat von Dauer gehalten. Das möchte ich auch. Und in diesem Sehnen sind Menschen zu anderen Menschen gegangen und haben das Bedürfnis zum Ausdruck gebracht, ich möchte auch diese Kindschaft Gottes empfangen. Tu was. Und was haben Menschen gemacht? Sie haben gepredigt, sie haben geredet. Immer, und das ist schon spannend, in diesen ganzen Begebenheiten immer, ist von Menschen die Rede, die zu anderen Menschen sprechen oder über andere Menschen beten. Ohne dem scheint es wohl kaum zu gehen. Es gab verschiedene Begebenheiten. Wir lesen zum Beispiel in einer Begebenheit, in Apostelgeschichte 8, ab Vers 15, und da waren Menschen getauft auf Jesus. Und sie hatten den Heiligen Geist noch nicht empfangen, so wie sie es bei anderen gesehen hatten. Und da kamen sie hinab und beteten für sie, dass sie den Heiligen Geist empfingen. Und die Menschen waren bewegt und empfingen den Heiligen Geist, so wie eine Taube halt herabkommt und landet auf einen. Oder wir lesen es andersrum. Da hatte Petrus, und das ist ein Schlüsselerlebnis, warum überhaupt das Evangelium, das eigentlich mehr jüdisch geprägt war, hinaus in die Welt konnte, zu den Heiden, zu den bösen Heiden, zu der Spreu so. Petrus sah in einer Vision, dass er unreines Zeug essen sollte. Hätte er nie gemacht als Jude. Unreines Tier, großer Ekel, das ist wie, ich möchte hier keine Vergleiche machen, aber das ist wirklich schlimm. Wirklich schlimm für Petrus gewesen, und die Stimme vom Himmel sprach, iss. Und Petrus, ja, tue ich. Wenn es die Stimme vom Himmel sagt, okay, mache ich. Und zur gleichen Zeit kommt ein Bote und sagt zu Petrus, komm mit. Da gibt es einen Hauptmann, Cornelius, der möchte dich sprechen. Er ist ein frommer Mensch, er betet zu Gott und er möchte dich sprechen. Gott hat was für ihn und du weißt, was er hat. Petrus war völlig verwirrt. Wie jetzt? Zu dem soll ich mitgehen. Ich als Jude darf doch nicht mal in sein Haus gehen. Aber die Vision war vorher. Und die Vision hat es möglich gemacht, dass Petrus mitging. Und nun kam wirklich das etwas sehr Verwirrende für Petrus. Ich glaube, das würde uns auch völlig, völlig fertig machen, völlig verwirren. Der findet jetzt einen Haufen Heiden vor, also Spreu. So, ja? Und okay, die mögen gottesfürchtig sein, die mögen auch ganz lieb sein. Und nun erzählt Petrus, was er erlebt hat und weshalb er überhaupt hier ist, wo er gar nicht hier sein dürfte. So als wenn ihr jetzt mitten in diesen schlimmen Ecken von Weißenfels seid und denkt, was will ich denn hier? Was will ich hier? In Gottes Namen. Und ihr, ihr sagt so unter Vorbehalt zu den Leuten irgendetwas und denkt, das hat doch eh keinen Sinn. Und auf einmal, und in der Bibel steht, Petrus und die Seinen entsetzten sich darüber. Auf einmal fiel der Heilige Geist auf diese Menschen. Und das war für Petrus das Schlüsselerlebnis, dass Gott seine Heilsbotschaft nicht nur auf den Raum Juda begrenzt hat, auf seine Auserwählten, sondern er möchte jeden Menschen damit erreichen, weil jeder Mensch dieser Schwamm ist, der eine ganz tiefe Sehnsucht in sich trägt. Und er war erstmal völlig fertig und hat gesagt, also Gott, also wenn du jetzt denen den Heiligen Geist gibst, na was sollen wir denn machen? Dann müssen wir das akzeptieren. Und dann wurden sie getauft auf den Namen des Herrn. Und das war so ein ganz, ganz kritischer Punkt, auch in der Weitergabe des Evangeliums. Von da an war den Jüngern bewusst, das, was Jesus getan hat, das hat er nicht nur für die Juden getan, das hat er nicht nur für die Jünger getan, das hat er für jeden getan. Dieses Geschenk der Kindschaft Gottes ist für jeden Menschen verfügbar. Ey, stellt euch das vor. Für eure Mutter, für euren Vater, für euer Kind, für eure Verwandtschaft, für den, den ihr vielleicht hasst, für den, vor den ihr euch ekelt. Für jeden Menschen ist das verfügbar. Das kann Gott tun. Und es gibt auch noch eine andere Begebenheit, die steht in Apostelgeschichte 19, Vers 1. Da kam dann Paulus nach Ephesus und fand einige Jünger vor. Also es waren Jünger, die fanden Jesus cool und sagten, dir wollen wir nachfolgen. Das ist gut, das gefällt uns. Und dann fragte Paulus, habt ihr auch den Heiligen Geist empfangen, als ihr gläubig wurdet? Und die so, guckten sich an und sagten, hä? Heiliger Geist, gibt es da noch mehr? Und sie sprachen zu ihm, so steht es wörtlich da, wir haben noch nie gehört, dass es einen Heiligen Geist gibt. Das Ding, ja. Die sind Jünger Jesu und haben noch nie gehört, dass es einen Heiligen Geist gibt. Also, ist doch interessant. Und er fragte sie, worauf seid ihr denn getauft? Sie antworteten, auf die Taufe des Johannes. Also der Buße, der Umkehr, der Sündenvergebung. Und Paulus sprach, Johannes hat getauft mit der Taufe der Buße und dem Volk gesagt, die sollten an den glauben, der nach ihm kommen werde, nämlich an Jesus. Als sie das hörten, ließen sie sich taufen auf den Namen des Herrn Jesus. Und als Paulus die Hände auf sie legte, kam der Heilige Geist auf sie und sie redeten in Zungen und weissagten. Es waren aber zusammen etwa 12 Männer. Es gibt so viele unterschiedliche Möglichkeiten, wie Gott am Menschen wirken kann. Und ich würde fast sagen, jedes Leben ist eine ganz eigene Variante von Gottes Wirken. Und schön, dass es in der Bibel beschrieben wird, dass es kein Schema gibt. Aber es ist ein Himmelreichsprinzip. Dieser Geist Gottes wartet auf uns. Und wir können uns von ihm fluten lassen. Das ist die Aussage. Und ich selber, ich merke es auch, wie es in mir arbeitet, stets und ständig. Und wie man ja, wenn man so im Leben steht, im Beruf steht, unter Kollegen ist, hier in der Stadt ist, was weiß ich, und sei es im Bündnis für Toleranz ist, Und da eckt man ständig irgendwo an. Und immer gibt es irgendwo ein Problem auch. Und sich immer wieder auch diese Gabe bewusst zu sein. Du bist Kind des Höchsten. Durch diese Kindschaft erreichst du den Status der Ewigkeit. Durch nichts anderem. Durch nichts anderem. Und alles, was du tust, du musst dich nicht verteidigen. Du musst nicht um dich kämpfen. Du musst nicht gut dastehen, besser dastehen, als du vielleicht bist. Du musst nicht so tun, als ob, sondern sei einfach, in meinem Fall Peter, setz deinen Namen dafür ein. Sei einfach du und strecke dich aus nach der Gabe des Heiligen Geistes und sei bereit, dich fluten zu lassen. Sei bereit, dich vom Heiligen Geist auch in die Ewigkeit tragen zu lassen. Das ist das, was ich erkannt habe und das möchte ich euch weitergeben. Das Allerwichtigste hier, das, was Gott, der Vater im Himmel, Menschen schenken möchte, ist die Kindschaft anzubieten im Namen unseres Herrn Jesus Christus. Amen.